Der für heute vorgeschlagene Predigttext ist in der Mitte des Johannesevangeliums, Kapitel 11. Und es sind nur ausgewählte Verse. Deswegen empfehle ich gleich zu Anfang, das ganze Kapitel im Zusammenhang nochmal nachzulesen. Heute ist ja Sonntag, da kann man das tun. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethanien, in dem Ort Marias und ihrer Schwester Martha. Maria war die, den Herrn gesalbt hat mit Salbe, seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörte, sprach er: Die Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er erst zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Weiter ab Vers 11. Solches sagte er und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger: Herr, schläft er? So fängt die Gesundung schon an. Jesus aber sagte von seinem Tod. Sie meinten, er redet vom leiblichen Schlaf. Da sagte er es ihnen frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, dass wir nicht da gewesen sind, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm ziehen, sprach Thomas. Lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand ihn. Schon 4 Tage hatte er im Grab gelegen. Viele Juden waren zu Maria und Martha gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun hört, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria blieb zu Hause. Da sprach Martha zu Jesus: Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, das, was du bittest vor Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht: Dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt, der wird nimmermehr sterben. In Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Als Jesus sie alle weinen sah und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus weinte auch. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt? Etliche aber unter ihnen sprachen: Konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht stürbe? Da ergrimmte Jesus wieder in sich selbst und er kam zum Grab. Es war aber eine Gruft und ein Stein war darauf. Jesus sprach: Hebt den Stein ab. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon. denn er ist 4 Tage schon hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein ab, wo der Verstorbene lag, und Jesus hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du hast mich gesandt. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihnen: Löst ihn und lasst ihn gehen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich sage Ihnen erst hinterher, von wem die folgenden Worte sind. 1977 in einer seriösen Männerzeitung, die es damals noch nicht auf Deutsch gab, Esquire, schrieb er: Dem Menschen bleibt nur noch Entfremdung, Einsamkeit und Leere, die an Verrücktsein grenzt. Die fundamentale Einstellung hinter jeder Motivation und jeder Lebensaktivität ist der ständige Kampf gegen Zerstörung und Tod. Dieser Terror macht einen völlig lahm und lässt die Leistungen eines jeden Menschen bedeutungslos erscheinen. Wie Camus schreibt, ist es nicht nur so, dass der Mensch stirbt oder dass die Menschheit als Gesamtheit aussterben wird, sondern es ist auch so, man ringt, um ein Kunstwerk fertigzustellen, das die Zeiten überdauern soll, nur um wieder festzustellen, dass das Universum selbst nur eine gewisse Zeit noch existieren wird. Solange die einzelnen Menschen diese Fragen nicht für sich gelöst haben, mit Hilfe der Religion, der Psychologie oder auf existenzielle Art, werden auch die sozialen und politischen Fragen niemals gelöst werden, es sei denn im Pfusch. Das sind Worte von dem für viele noch nur als Komiker bekannten wichtigsten Regisseur Amerikas, Woody Allen, der auch eine Entwicklung genommen hat vom Komischen zum Ernsten, was viele Kritiker nicht an ihm mögen. Sie fordern den Komiker immer zurück. Und wir sehen, dass hinter seiner Aktivität auch, wie er zugibt, diese Verzweiflung, der ständige Kampf gegen Krankheit, Leiden, Schmerz und Tod steht. Der deutsche Regisseur Rainer Werner Fassbinder, bevor er an Drogen starb, sagte schon damals: Ich werfe keine Bomben, ich mache Filme. Wie gut, dass wenigstens manche so ein Ventil haben, ihre Verzweiflung in ein Kunstwerk hineinbringen zu können und damit wenigstens sich Luft machen können, weil sie die Gabe haben, das irgendwie auszudrücken. Wie furchtbar, wenn Menschen diese Möglichkeit nicht haben und können nur sich still in sich verkriechen und sind schon vor dem Tod wie tot. Unser Predigttext beginnt mit den Worten: Es lag aber einer krank. Es liegt nicht nur einer krank, sondern eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Volk liegt krank. Kranke Geister, die kranke Gedanken hervorbringen, kranke Seelen, die kranke Gefühle hervorbringen und kranke Körper. Ganz krank. Wir haben eben gehört, dass Gott die Note sehr gut gegeben hatte. Sie würden selbst erstaunt sein, wenn Sie hören würden, was die Schüler auf die Frage, was Gott heute der Welt für eine Note geben würde, antworten. Manchmal genügt die Notentabelle gar nicht mehr. Und da kann ich es verstehen, dass manche unter uns auch versuchen, durch einen romantischen Sprung einfach aus der Not eine Tugend zu machen. Zum Beispiel, der Tod gehört zum Leben dazu, wo er doch der Abbruch ist, wo er doch in der Bibel genannt wird, der letzte Feind, der besiegt werden wird, ist der Tod. Wo er das, was zusammengehört, trennt, nicht nur Körper und Seele, Körper und Geist, sondern auch Menschen, Ehepaare, Familien. In der Bibel wird der Tod nie verharmlost. Tod ist immer negativ geladen. Er heißt, er ist Trennung von Gott, Trennung von der Quelle des Lebens. Jesus dreht das landläufige Denken auf den Kopf. Sterben ist nicht so schlimm, aber tot sein heißt schon vor dem Gestorbensein abgeschnitten sein von Gott. Und auf ewig tot sein heißt einmal dort sein müssen, wo ich hier sein wollte. Wenn ich hier ohne Gott sein wollte, werde ich es dort sein müssen. Wenn ich hier in der Nähe Gottes sein wollte, werde ich es dort umso mehr sein dürfen. Es lag aber einer krank. Das ist die Diagnose Gottes über unsere Welt nach dem Fall. Eine gebrochene, gefallene, abgefallene, kranke Welt. Diese Welt ist nicht die Welt, wie Gott sie wollte. Diese Welt ist abnorm. Und wir tun gut daran, unseren Jugendlichen, unseren Konfirmanden nicht sowas zu vermitteln, wie zum Beispiel, du musst dich eben damit abfinden, dass es nicht mehr im Leben gibt, als ein bisschen erwachsen werden, Arbeit, einmal im Jahr Urlaub, ein Video und ein paar Vergnügungen und dann den Löffel abgeben. Das kann doch nicht alles gewesen sein, dichtet Wolf Biermann, der nicht nur ein sozialistischer Liedermacher war und ist, sondern auch ein tiefsinniger Denker. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Das war dann das donnernde Leben? Da muss doch noch Leben ins Leben. Jesus hätte zu diesem Satz Ja gesagt. Da muss doch noch Leben ins Leben. Und seine Schallplatte, eine von ihnen, heißt, gibt es ein Leben vor dem Tod? Es ist ja heute ziemlich unmodern geworden zu fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Heute heißt es, gibt es überhaupt ein Leben vor dem Tod? Jean-Paul Sartres Theaterstück heißt Tote vor dem Begräbnis. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Der erste Hoffnungsstrahl ist, dass Gott liebt auch die Kranken. Aber er erfüllt nicht alle unsere Sehnsüchte. Man könnte jetzt gerade denken, er müsste hineilen und ihm helfen. Aber er wartet. Seltsame Liebe. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Er liebt uns mit einer anderen Liebe. So fremd kann uns Jesus sein, wie den Jüngern auf dem Wasser. Sie dachten, er wäre ein Gespenst. Ihr Jesus, ihr Meister. Sie kannten ihn nicht mehr. Sie dachten, er wäre ein Gespenst. So fremd kann uns Jesus sein, dass wir seine Liebe nicht mehr verstehen. Herr, warum kommst du nicht gleich? Wir haben doch nach dir rufen lassen. Und jetzt ist er schon tot. Und wenn du hier gewesen wärest, du hättest ihn doch heilen können. 2 Kapitel vorher wird ja ein Blinder geheilt. Warum bist du nicht gekommen? Du hättest auch die Krankheit des Lazarus heilen können und er wäre noch nicht gestorben. Es könnte sein, dass das Warten Jesu, uns zu helfen, wie wir es gerne hätten, bedeutet, dass er noch etwas viel Größeres tun will, dass er uns noch viel mehr erstaunen will. Rudi Carrell sagt, lass dich überraschen. Ich möchte heute sagen, Jesus Christus sagt, lass dich überraschen. Warte noch, du wirst dich wundern, was Gott tun kann. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort und dann erst sagt er, lasst uns wieder hingehen. Thomas, der uns dann später bekannt wird als der Zweifler, den lernen wir hier schon kennen als einen schwermütigen, depressiven Menschen. Jesus war ja gerade beinahe 2-mal gesteinigt worden. Er lebte jetzt schon und die Jünger auch in Verfolgung. Und jetzt sollte er wieder in diese Gegend zurückgehen, nahe Jerusalem. Und Thomas sagt, lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Es ist alles aus. Jesus kommt und findet ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Und nun die Begegnung. Als Martha hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Ich weiß, dass auch jetzt, was du von Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus spricht, dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht, nach dem Bekenntnis der frommen Juden, dogmatisch, lehrmäßig richtig. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagt, lass uns nicht reden von der Zukunft. Du hast mich noch nicht erkannt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und du lebst. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Gemeint ist hier dasselbe wie im Kapitel 5. Der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Er wird zwar durch den dunklen Tunnel müssen, er wird durch das finstere Tal müssen, aber du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Glaubst du das? Glaubst du das? Und du? Heute Morgen? Lassen wir uns diese Frage gefallen von Jesus, dem ewigen Leben in Person. Dass er Kranke heilen kann, schon ein Wunder über Wunder, aber dass er eine Macht hat, die stärker ist als der Feind, vor dem wir alle in die Knie gehen. Wo eine vorlaute Welt an den Gräbern verstummt, wo die zynischsten und ironischsten Männer mit ihren Äußerungen über Glauben, Kirche und Religion ratlos auf uns blicken. Da haben wir eine Botschaft. Das macht mich froh und stolz. Wir haben diese Botschaft nicht aus uns. Wir haben sie nur, weil wir verbunden sind. Und wenn wir verbunden sind mit dem, der allein sagen konnte, ich bin die Auferstehung. Und deswegen, wenn du glaubst an mich, wenn du verbunden bist mit mir, dann wirst du auch diese Kräfte kennenlernen. Du wirst fallen, du wirst sündigen, du wirst durch Depressionen gehen als Christ. Volkskrankheit Nummer 1. Auch Christen erleben das. Aber du wirst wieder aufstehen. Du wirst zweifeln, aber du wirst nicht verzweifeln. Du wirst sterben, es wird durch Tod gehen, aber du wirst nicht vernichtet. Du hast Anschluss an eine Kraft. Warum schämen wir uns unseres Glaubens? Weil wir ihn noch nicht kennengelernt haben als Kraft. Wir können bis zur Konfirmation Glaubensbekenntnis und Vaterunser auswendig, aber haben wir es inwendig als Kraft? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Dynamit, Dynamis. Es ist eine Kraft Gottes. Es ist das, was eine Welt, die an Depression und Bewegungslosigkeit und Resignation zugrunde geht, eigentlich aufhorchen lassen müsste, wenn sie uns, die Christen, erlebt. Auch am Grab. Die ersten Christen haben ihn weiß beerdigt. Jesus sagt, er schläft. Ein Schlafender wird wieder wach. Nur in Auswahl, deswegen müssen wir zum Schluss kommen heute Morgen. Jesus ergrimmte im Geist und wird traurig und weint. Jesus ist nicht ferngeblieben, unnahbar mit dieser Kraft, zu der ich mich aufschwingen müsste. Er ist uns nahe gekommen, hat mitgelitten, starb selber, hat diese Todeskräfte kennengelernt. Aber er lässt schon vor seinem eigenen Sterben deutlich werden, dass es ein freiwilliges Sterben war. Er ist das ewige Leben in Person. Er kann sterben, aber er kann nicht im Tode bleiben. Und er ist der, der uns diese lebendige Hoffnung geben kann. Was uns zu tun bleibt, das ist nur, diese Menschen, an denen er gewirkt hat, zu lösen von den Binden, damit sie wieder gehen lernen. Die Kraft, die eigentliche Wirkung, kommt von ihm selbst. Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus kann alle Kräfte des Verfalls, der Verwesung und des Auseinanderbrechens wieder umkehren in eine Bewegung des Zusammenkommens, Zusammenfügens, Gesundwerdens, Aufbauens und zu einer Bewegung in neuer Energie. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Auch uns hört Gott allezeit und kann uns im Gebet und im Leben in der Gemeinde diese Kräfte zuteil werden lassen. Bleib ihm nah, bleib der Gemeinde nah, dann werden wir es von Tag zu Tag erleben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.